Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ein Stück Arbeit Garten Podcasts. Wir stellen heute in dieser Ausgabe 33 Fragen an die liebe Doris Kampers von bio-garten.at, manchen Menschen auch bekannt als Gartenbuchautorin. Ihr neuestes Werk heißt Das phänomenale Erntebeet und wir sprechen über Hochbeete und andere Pflanzgefäße, wie man richtig toll erntet und über Mulchen, Mulchen, Mulchen und Humus, Humus, Humus. Viel Spaß. Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Doris. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist.
Hallo Doris.
Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Wir kennen dich seit deinem ersten Buch im Löwenzahn Verlag, Das unglaubliche Hochbeet. Und das Buch war quasi wie so eine kleine, ja, wie so eine kleine Hochbeet-Bibel auch für uns. Und du bist Gartenbuchautorin, aber auch Gartenbloggerin, beziehungsweise hast einen Gartenratgeber online bei bio-garten.at und bist Gründerin und Inhaberin eines Online-Shops für Gartendinge. Gibt's auch Vorträge, Seminare und ja, gärtnerst auch noch selbst. Aber vielleicht bevor wir über dich reden, stell dich doch gern selbst mal vor. Wer bist du und was machst du so den lieben langen Tag?
Ja, du hast ja schon sehr viele vorweggenommen. Und was soll ich jetzt noch ergänzen? Genau, also ich bin eigentlich jetzt mit dem Garten seit meiner Jugend verbunden. Also ich bin in einem Haus aufgewachsen in Niederösterreich, so circa 20 Kilometer von Wien entfernt und habe vor allem mit meiner Mutter sehr gerne gegärtnert. Mein Vater war der Ziergärtner, also da haben wir immer so ein bisschen einen Kampf ausgefochten. Was darf jetzt in den Garten hinein, Gemüse, das hat ein bisschen ins Eckchen müssen, weil das waren so die 70er, 80er Jahre, ne? Und da war halt, das war die Durienzeit und Koniferenzeit.
Die sehen wir bei uns im Kleingarten noch oft, die Auswüchse.
Ja, so ist es. Und die Zeit der lebenden Christbäume, also wir haben jetzt noch in unserem Garten bei meiner Mutter eine Riesentanne, die ist, glaube ich, 25 Meter.
Wow, also
enorm, ja. Also riesig hoch. Und und meine Mutter und ich haben halt dann so in einem Eckchen immer gegärtnert. Und mir hat es aber so Spaß gemacht und irgendwie die Natur überhaupt hat mich fasziniert, dass ich dann ein Studium an der Universität für Bodenkultur gewählt habe in Wien. Und zwar Landwirtschaft, lustigerweise, ja. Obwohl ich jetzt nicht so einen landwirtschaftlichen Bezug habe, aber einfach aus Interesse und habe mich dann aber auf Pflanzenbau spezialisiert. Man kann sich ja auf Tierzucht spezialisieren, Wirtschaft, Pflanzenbau. Ja. Und die Tierzucht war mal irgendwie ein bisschen zu makaber, weil das hat Tierproduktion sich genannt, ja, und so wird es ja leider gehandhabt. Ne? Und ja, dann waren mir die Pflanzen doch sympathischer.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Genau. Ja. Und dann habe ich eigentlich einige Jahre so dahin gejobbt. Jetzt war es so Ende 90er Jahre, bin ich mit dem Studium fertig geworden und da war gerade eine wirtschaftlich nicht so gute Phase, da war es unglaublich schwer, einen Job zu bekommen. Da habe ich halt alles Mögliche gemacht, was so ziemlich nichts mit dem Studium zu tun gehabt hat. Und habe dann eben ist mein Sohn gekommen, ja, im Jahr 2003. Und dann habe ich beschlossen, in der Karenz so, also ich will das jetzt alles nicht mehr so und ich mache mich selbstständig.
Ja, wow.
Ja, also das war eh irgendwie ein Sprung ins kalte Wasser, ein bisschen wahnsinnig. Und dann habe ich eben mir überlegt, was kann ich so machen? Naja, und da war noch die Zierpflanzenzeit zu der Zeit, ja, und das interessiert mich halt alles gar nicht und da kenne ich mich auch nicht aus, ja. Und ich versuche das jetzt mit Gemüse. mit Gemüse und Gemüsegartenplanung zuerst und halt Pflege und irgendwie so querbeet. Und bin dann auch auf die Idee gekommen, nach Literaturstudien, ja, so Hochbeete sind eigentlich eine tolle Sache. Die gibt es ja gar nicht so wirklich. Ich könnte die doch produzieren.
Ja. So cool, smart.
Ja, ja, ja. Und dann habe ich mich mit einer Werkstatt zusammengetan, also mit einer ich kann es da sagen, ja, also mit einer Justizanstalt.
Aha, okay.
Die haben eben eine Tischlerei, ja, zur Beschäftigung der Strafgefangenen. Und da werden sie halt auch ein bisschen resozialisiert wieder. Ne? Und genau, die produzieren das bis heute mittlerweile für mich die Hochbeete. Und ja, mein Mann ist zum Glück Informatiker, Wirtschaftsinformatiker. Und der hat mir einen Webshop aufgesetzt.
Ja, super, genau.
Die Biogarten.at-Seite.
Genau. Und da ist jetzt quasi alles rund ums Hochbeet, würde ich sagen. Ne? Kann man jetzt, da finden?
Na ja, ja, also die Idee war eben einerseits die Gartengestaltung und andererseits eben der Shop, der Online-Shop. Und es sind die Hochbeete aber auch, und das ist mir eben besonders wichtig, weil die Seite heißt ja Biogarten und ich habe von Anfang an wirklich nur biologische Produkte für den Garten angeboten. Also biologischer Dünger, Biosamen, Bioerde, Mulch, der hat zwar kein Bio-Gütesiegel, ist aber vollkommen, also ohne Pflanzenschutz oder Chemie großgezogen, ne? Und halt alles rund um Bio, ja, und Pflanzenschutzmaterialien, biologische Nützlinge, so. Und
toll.
Hochbeete natürlich. Und die sind auch, das ist mir eben auch wichtig, wirklich aus nachhaltigem Holz, aus der Region,
super.
Da bei uns, also das Ganze ist in einer, von Niederösterreich, wird in Niederösterreich gefertigt.
Cool.
Also wir haben vielleicht einen Umkreis von 100 Kilometer, wo das Ganze auch hin und her transportiert wird.
Toll. Genau. Das ist ja echt, wie es sein soll, ne?
Ja, absolut.
Da sprechen wir nochmal über deine Hochbeet-Leidenschaft, sprechen wir gleich noch ein bisschen. Mich hat so interessiert, wie gärtnerst du denn privat aktuell? Findest du überhaupt noch Zeit dafür?
Ja, ja, also es ist so, wie man so sagt, der Schuster hat die löchrigsten Schuhe. Ne? Also, ich kriege ja manchmal so Anfragen, ja, so, also jetzt noch nicht, aber die letzten Jahre, so auch aufgrund der Bücher, ja, wir kommen vorbei vom Fernsehen und filmen bei Ihnen und dann kriege ich nur die große Krise. Oder naja. Also, da leite ich manchmal in den Garten meiner Mutter oben.
Sehr praktisch.
Ein bisschen schöner. Genau. Aber ja, also ich muss sagen, es ist schwierig.
Ich meine, klar, ne? Du machst du leitest das Team für den Shop, du entwickelst Produkte weiter, du schreibst tolle Bücher.
Ja,
also
eben.
Wahnsinn.
Also es ist wirklich schwer und meistens baue ich dann an, wenn die meisten nicht mehr anbauen. Und darum habe ich mich eben auch sehr viel mit Wintergemüse beschäftigt.
Ja, genau.
Weil da ist dann mehr Zeit. So Sommer, Herbst ist ein bisschen mehr Zeit. Und da baue ich dann an. Aber natürlich, ja, ich setze jetzt auch im Frühling meine Tomaten raus und Salate. Und das schon.
Gut.
Aber es ist halt jetzt kein Herzeigegarten.
Ah ja. Aber wenn du den von deiner Mutter hast, sehr gut. Genau, lass mal über dein aktuelles Buch sprechen, Das phänomenale Erntebeet, das steht hier auch bei uns. Und für wen hast du das Buch geschrieben?
Für wen habe ich das Buch geschrieben? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, ich habe es wirklich so versucht, oder also die Intention war, dass jetzt für Menschen so zu schreiben, dass sich jeder etwas rausnehmen kann. Ja? Also es soll jetzt nicht so sein, eben ich habe bei vielen, vielen Gartenbüchern, das sind halt so Anleitungen und so macht man das und so und so und so. Ja? Und es ist eher so ein Baukastensystem, wo man wirklich sagen kann, nach den persönlichen Bedürfnissen kann sich jeder etwas aus dem Buch rausnehmen. Ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Balkon hat oder eine Terrasse, wird man fündig, dann ist der Garten größer, wird man genauso fündig. Und was mir eben besonders wichtig war, ist jetzt dieser Fokus auf unsere Lebensumstände, die wir ja alle haben. Ja? Also man hat halt jetzt nicht, wie es jeder gern vielleicht hätte, ja, den riesigen super Garten, ja, wo ich mich rund um das Jahr irgendwie total versorgen kann und so. Das ist das eine, die Flächen wären kleiner. Und das andere ist, man hat auch nicht die Zeit, wenn man ehrlich ist. Ja. Und es liest sich halt so wunderbar, ja, ein toller Garten und wie schön. Und es wird eigentlich dann überhaupt nicht auf die Nutzer eingegangen, dass die ja einen Beruf haben, Familie haben, Kinder haben, vielleicht, weiß ich nicht, Eltern, die auch schon zu betreuen sind oder umgekehrt. Ne? Und das ist mir ganz wichtig, dass eben der Leser, die Leserin sagt, ja, so viel Zeit habe ich, das kann ich für meinen Garten jetzt zur Verfügung stellen und das will ich aber dann optimal nutzen. Mhm. Also so ist es gedacht.
Ja, cool. Sehr, sehr schön. Mhm. Und uns ist auch aufgefallen, du bist ja uns bekannt als die Hochbeetkönigin. Und genau, jetzt hast du ja ganz bewusst auch mit dem Buch das so ein bisschen geöffnet, sage ich jetzt mal, ne? Dass man eben auf verschiedene Ideen, wie man gärtnern kann. Genau. Wie ist das gekommen? Hast du selber das auch so gemerkt, dass du selber mehr in verschiedenen Beeten gärtnerst oder?
Ach so, ja, genau. Also an sich ja, ich mache das ja auch, ja. Also ich habe natürlich meine Bodenbeete genauso. Mhm. Ich mache ein Hügelbeet, ja. Und es gibt ja auch viele Dinge, die jetzt in einem Garten auch wichtig sind, jetzt abseits vom Hochbeet. Ja. Das ist natürlich eine super Sache ist. Aber eben in dem Buch geht es ja auch um Pflege. Mhm. Wie kann ich mulchen? Wie muss ich düngen? Und solche Sachen, ja. Mhm. Und das ist im Hochbeet vielleicht nicht so gut drinnen, das oder stimmt. Nicht so umfassend drinnen, genau. Und dann natürlich auch aus den, von den Planungen, die wir gemacht haben, das sind ja die Situationen auch anders, ne, bei den Kunden. Da gibt's eben mal eine Dachterrasse, die wir gemacht haben, oder einen Kleinstadtgarten oder einen Innenhof, und alle wollen natürlich, und ja, wenn man jetzt nur das Hochbeet verwendet, ist ja auch in gewisser Weise ein bisschen kostspielig.
Ja, ja, genau. Und eben auch Platz einnehmend.
Und Platz,
ne?
Nimmt doch Platz ein, natürlich. Ja. Also es ist sicher, also es ist eine super, super Sache, das Hochbeet, aber ein Garten besteht halt auch aus mehr. Und das wollte ich jetzt mal zeigen, dass ich quasi nicht nur die Hochbeete begeisterte bin, aber dass ja ein Garten viel umfassender sein kann und soll.
Ja, ich finde das auch ganz toll. Da gibt es ja ein ganzes Kapitel in dem Buch darüber, wie man sich quasi seinen Lieblingsgarten nach seiner eigenen Größe machen kann. Ne? Von ganz, ganz klein bis ganz, ganz groß. Das finde ich total cool. Und du stellst auch ganz ungewöhnliche Pflanzgefäße da so vor, was man alles bepflanzen kann, woraus man alles ernten kann. Was ist denn so das Ungewöhnlichste, würdest du sagen, wo du vielleicht schon mal was draus geerntet hast?
Das Ungewöhnlichste? Also ich weiß jetzt nicht, ob das so als ungewöhnlich gilt. Ich arbeite sehr gerne mit so Pflanzpyramiden. Mhm. Also die sind jetzt nicht so ungewöhnlich vielleicht, aber das wirklich vielleicht etwas Ungewöhnliche ist, die sind ja bekannt so als Kartoffelpyramiden.
Ja, genau.
Das ist ein bisschen ein Trend. Ja? Und ich habe die umfunktioniert und setze irrsinnig gerne Tomaten hinein.
Aha.
Und bin draufgekommen, ja, das ist auch im Buch als Beispiel drinnen, dass das ganz toll funktioniert und dass durch diese verschiedenen Etagen, die da sind, also die verschiedenen Höhen, dass viel mehr Ertrag auf kleiner Fläche möglich ist bei Tomaten, die ja doch normal einen sehr großen Pflanzabstand brauchen, als jetzt eben auf ebener Erde. Ne? Und das kann ich quasi in jede dieser Pflanzecken bei so einer Pyramide eine Tomate reinsetzen. Durch den vergrößerten Wurzelraum passt es. Also die können sich gut entwickeln. Und da kann man eigentlich auf einem Quadratmeter dann 8 Tomatenpflanzen unterbringen.
Wow.
Ne? Durch das Stufensystem.
Das ist der Wahnsinn. Ja. Also wir das haben das wirklich super, auch ausprobiert mit Kartoffelpyramiden und auch Erdbeerpyramiden. Ja. Die haben wir dann zweitverwertet, weil bei uns, wir sind ja aber auch, wir haben einen Kleingarten, wir sind nicht jeden Tag da zum Gießen. Und im Sommer ist das hier manchmal richtig, das ist richtig wie ausgedörrt. Und wahrscheinlich muss man viel mehr mulchen.
Die ersten zwei Etagen waren immer strohtrocken.
Genau, strohtrocken. Und wir hatten echt Mühe. Okay. Aber klar, wenn man mehr mulchen will, würde vielleicht, ne, haben wir auch schon mal gedacht, da fehlt uns manchmal das Material, was dann gerade so passt, aber mit Tomaten, das ist ja super.
Ja, das ist
cool.
Ganz interessant.
Ja, die sind auch von der Trockenheit natürlich, kommen die besser zurecht.
Ja,
oder
eben,
Paprika,
ne?
Das auch
ja
zum Beispiel, das würde auch gehen. Ja.
Ja, die haben ja auch sehr lange Wurzeln, also das ist ja auch.
Ja, eben, das mag die, mögen die ja schon. Also das könnten wir mal ausprobieren.
Probieren wir aus.
Das haben wir noch nicht gesehen im Buch. Ja, genau. Muss man nochmal genauer nachsuchen. Cool. Was uns auch super gut gefällt, das ist bei uns auch mal ein Thema, ist das Thema Bodenqualität. Was ist denn so hier dein Geheimnis für einen super Boden für phänomenale Ernten?
Oh, so ein Geheimnis ist es, glaube ich, gar nicht. Es ist in Wirklichkeit eher klassisch. Also Humus, Humus, Humus. Mhm. Ne? Das ist das Um und Auf. Ja? Und wir sehen ja leider ja, in vielen Gärten, die jetzt so Reihenhausgärten sind. Mhm. Ja? Da wird einmal alles abgetragen, der Mutterboden ist weg. Ja? Und dann wird halt eine ganz dünne Humusschicht aufgeschüttet. Und ich habe oft dann Anfragen, ja, jetzt der Boden, 2 Jahre hat es funktioniert und jetzt wächst gar nichts mehr. Mhm. Ja, und das ist halt echt das Problem. Dann ist diese eine dünne Humusschicht ausgelaugt. Mhm. Und man kann sich schon behelfen, ja, indem man mehr in die Höhe geht. Ne? Mhm. Also es muss jetzt nicht unbedingt ein Hochbeet sein, aber man kann auch so arbeiten mit einer Flächenkompostierung, halt immer Schichten aufbringen. Es können durchaus Küchenabfälle auch sein, ja, mal, oder Grasschnitt und so weiter und dann immer wieder Kompost, Kompost, Kompost und Mulchmaterial. Ja? Das ist vielleicht auch ein wirklich wesentlicher Faktor für einen guten Boden, ständig zu mulchen.
Ja.
Ja, weil, also ein Boden vielleicht so als Geheimnis oder eigentlich ist es eher eine alte Weisheit,
ja.
Den Boden nie unbedeckt lassen.
Ja.
Das ist ganz wichtig, genau. Weil sobald der offen ist, und das war gerade in meiner Jugend noch, ja, da hat er zwischen die Pflanzen
nichts immer dazwischen, nichts dazwischen, genau, nix immer dazwischen, schön Sträucher dazwischen, und einfach Erde dazwischen.
Ja, ja, nichts dazwischen und die Landwirtschaft tut immer brav wegspritzen, damit ja nichts dazwischen wächst. Ne?
Genau.
Und ganz im Gegenteil, es soll wirklich alles bedeckt sein, weil ja Regen und Wind und eben Hitze, also Regen und Wind sorgt für Erosion und damit schwemmt man diese ganzen Humusteilchen an der Erdoberfläche weg und der Boden wird immer ärmer und ärmer. Mhm. Und wenn man eben eine Mulchschicht drauf hat, dann bremst die einerseits den Regen, was gut ist, weil dann gehen nicht so viele Sporen, also von den Pilzkrankheiten, werden nicht so hochgeschleudert und befallen auch nicht die Pflanzen. Und dann wird natürlich dieses Wegspülen der Erde verhindert.
Ja, wir merken das ganz.
Baut auf den Humus auf, genau.
Wir merken das ganz extrem. Wir haben, wir sind vor 1,5 Jahren umgezogen in so ein Haus, was so einen Neubaugarten hat, ne? Was, wo man so unten, wenn man ein bisschen gräbt.
Ist eigentlich primär halt, roter einfach, Sand, ungewaschener und
genau, und da drauf so ein bisschen halbherzig, da Mutterboden drauf und dann stand da von unseren Vormietern da so ein Trampolin drauf, ist der Horror. Also der Boden ist wirklich, genau, und dann habe ich gesehen, im Buch gibt's da so eine extra kleine Anleitung, wie man Boden schützen kann, ohne die Bodenschichten zu verletzen. Und das ist ja dir auch ganz wichtig, ne, dass man nicht immer umgräbt. Du gehörst auch zur No-Dig-Fraktion. Wir versuchen das eben auch, ne, dass man dann nicht eben die ganzen Bodenlebewesen stört. Magst du mal kurz erklären für alle, die es vielleicht nicht kennen, was dieses No-Dig oder nicht umgraben bedeutet?
Ja, eben nicht umgraben, jetzt hast du schon übersetzt. Es ist so, dass im Boden ja eben verschiedene Bodenschichten sind, also vielleicht so als Grundlage. Und diese Bodenschichten beinhalten natürlich, oder da wohnen sehr viele Lebewesen, ne? Von Mikroorganismen, also Regenwürmer, Käfer, Mikroorganismen, alles Mögliche. Ja? Und wenn man jetzt umgräbt, so wie es auch gemacht wurde, ja, mit dem Spaten, wird einerseits schon durch das Spatenblatt, ja, der Boden zusammengepresst, also gequetscht, und dann werden die Bodenschichten durcheinander gebracht. Das heißt, die Lebewesen, die eigentlich weiter unten wohnen und mit sehr wenig Sauerstoff auskommen, die kommen nach oben und haben auf einmal ein Überangebot an Sauerstoff, was sie gar nicht verkraften können und sterben dann ab. Und umgekehrt genauso. Die von den oberen Bodenschichten, die mehr Sauerstoff brauchen, kommen nach unten, sterben auch ab. Und dann macht man das und es muss sich eigentlich dieses ganze Bodenleben einerseits und dann auch die Struktur, die so vorhanden ist, wieder neu aufbauen. Ne? Gerade diese Gänge von Regenwürmern oder von Wurzeln, die vorher drinnen waren, das sind ja Hohlräume, die ja sehr günstig sind, auch für Pflanzen, die nachkommen, weil die können das dann gleich nutzen. Das wird alles immer wieder zerstört, im Grunde genommen. Ne? Und ich mache es so, dass ich halt schon, natürlich, man muss entfernen, den Bewuchs, ja, wenn das ganz dicht verwachsen ist.
Genau, eine Grassode oder so.
Ja, Grassode oder eben, wenn halt irgendwelche Beikräuter drauf sind, im Übermaß, ich würde das auch entfernen und dann einfach mit einer Bändelhacke oder was ich gern mache, mit einer Grabgabel, einfach wirklich lockern, also schon lockern, hochheben und aber wieder so hineinwerfen, dass die Erdklumpen ein bisschen sich auflockern, aber in der gleichen Schicht wieder hinunterfallen.
Ja, und dann einfach finde ich super, genau. Das heißt, dann einfach Gras oder entfernen, mehr oder weniger, also die Wurzeln vom Gras und dann aber den Boden wieder zurückgeben, sozusagen.
Den Boden wieder zurückgeben,
Cool. Und hast du das Gefühl, dass das auf offene Ohren stößt bei deinen Kundinnen, wenn du jetzt so Gartenplanung machst, oder ist da noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten?
Ja, also bei meinen Kundinnen muss ich sagen, die sind ja auch mehr alle so auf der Bio-Linie. Gar nicht. Also die sind da voll einverstanden. Ja, mit den Tipps und machen das dann auch sehr gerne so.
Sehr gut, cool. Genau, in deinem Buch geht es nicht nur um Boden und wie man das stärken kann, sondern gibt es auch ganz klare Tipps, wie man so Beete bepflanzt. Das finde ich auch immer total hilfreich, weil man ja manchmal da so steht und denkt, oh, was mache ich da jetzt eigentlich rein? Vor allen Dingen, was mache ich rein, wenn das erste durch ist? Was sind denn so deine, was ist so dein Lieblingsbeet oder was ist so das, wo du denkst, das ist halt, das klappt bei allen gut?
Von der Bepflanzung her meinst du jetzt?
Genau.
Also man kann natürlich einfach anfangen, ja, wenn man jetzt, es kommt auch auf die Beetgröße an, aber sagen wir, wir haben jetzt 2 Quadratmeter oder so, so das klassische Hochbeetgröße eigentlich. Und ich würde einfach beginnen im Frühling. Also wichtig ist schon der Plan, ja, eben so wie du gesagt hast, was kommt dann, dass man sich wirklich am Anfang der Pflanzsaison überlegt, was will ich denn hineinhaben für Gemüse. Und dann würde ich mal im Frühling, so jetzt März, April, anfangen, verschiedene Salate anzupflanzen. Pflücksalate ist immer einfacher als Kopfsalate. Ja. Also ja, alles, was immer einfacher geht. Genau. Ne? Pflücksalate und vielleicht den Spinat, wobei da präferiere ich eher den Mangold, der, der hält länger, der kann dann bis in den Herbst hinein geerntet werden.
Das stimmt.
Also eher so Pflücksachen. Ja, und das wird dann bis circa Mitte, Ende Mai abgeerntet und dann kommen ja die Fruchtgemüse.
Genau, Sachen. Sowas wie Zucchini oder
so wie Zucchini
oder Gurken Tomaten.
Oder Tomaten. Tomaten vielleicht würde ich am Anfang jetzt nicht so empfehlen, weil die sind ein bisschen empfindlich gegen diese
Braunfäule.
Ja, die Braunfäule. Also eher vielleicht Chili oder Paprika oder eben die Zucchini funktionieren auch immer ganz leicht.
Ja, Zucchini geht.
Zucchini geht immer ab.
Geht immer, ja.
Geht immer. Was auch gut geht, finde ich, sind Buschbohnen.
Ja, das stimmt. Zum Beispiel. Sind sehr dankbar.
Die sind sehr dankbar, die sind nicht sehr anspruchsvoll und kann man auch lange ernten. Und dann, wenn halt so die Saison vorbei ist, so im August, September wird ja abgeerntet und dann ist aber nochmal Platz und dann würde ich einfach verschiedene Wintergemüsesachen anbauen. Und da ist ganz das Einfachste, sind Asia-Gemüse.
Ja, ne? Die wachsen immer gut. Also
die wachsen
wir
auch,
sehr auch gut.
Als Pflückgemüse und das funktioniert dann ganz toll. Ja?
Und ich finde auch immer, also ich gebe auch mal gerne den Tipp, wenn jemand mich fragt, immer Rucola. Eigentlich immer Rucola und Spinat. Das funktioniert immer sehr gut.
Ja, ja. Das ist richtig, das ist richtig. Wobei die Kohlsachen habe ich jetzt bewusst nicht gesagt auch, weil die ja sehr krankheitsanfällig
ja,
sind.
Ja, das stimmt.
Also das ist leider, in den letzten Jahren sind sehr viele Schädlinge auch eingeschleppt worden. Und beim Kohl kämpft man mittlerweile sehr, also da funktioniert es ohne jetzt ein Insektennetz gar nicht mehr.
Haben wir auch gemerkt, also vorletztes Jahr.
Bei uns platziert es auch, ja.
Ja,
okay.
Gibt er uns auch. Also wir hatten echt mal ganz guten Brokkoli und Blumenkohl, aber das ist dann auch hinübergegangen. Also da muss man jetzt echt gucken. Es ist dann ja auch irgendwann in der Erde einfach so drin, ne? Da sind dann die Eier drin und dann hat man es halt im Garten. Ja. Genau, im Buch geht es auch ein bisschen um Obst, nicht nur um Gemüse. Und gerade so habe ich das Gefühl auch so eher so um alte Sorten wiederentdeckt. Was ist denn so dein Lieblingsobst? Was empfiehlst du gerne den Menschen, die so neu starten vielleicht?
Aha, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die Geschmäcker sehr unterschiedlich sind. Es gibt ja so die alte Geschichte so vom Hausbäumchen, das man haben sollte, ne? Den Apfelbaum, der in keinem Garten fehlen darf. Ich mag sehr gerne den Grafensteiner, den haben wir im Garten. Und wer ein bisschen was Spezielleres haben möchte, zum Beispiel ein Klarapfel, das ist eine ganz tolle Sache, der ist schon im Sommer reif.
Das stimmt, so meine Mama hat auch
Ende Juli. Ja, meine Mama eben auch. Und dann so, ich mag gern Jonagold oder dann gibt es den Kronprinz Rudolf,
toll.
Also da gibt es natürlich tolle Sachen. Und ja, dann, was ist noch unempfindlich, vielleicht eher Beerensträuche, also da würde ich auf Beerensträuche auch gehen, die brauchen auch nicht so viel Platz, natürlich.
Das stimmt, das ist auch gut.
Und Himbeeren finde ich sowieso dürfen in keinem Garten fehlen und dann Johannisbeeren, also die roten auch und weiße gibt es. Das ist auch eine tolle Sache. Mhm. Ja, so in die Richtung. Und ich finde, was man beim Obst nicht vergessen darf, das wird ein bisschen, fällt immer weg und wird gar nicht erwähnt, das sind Melonen. Empfinden wir als Gemüse eigentlich eine Melonenpflanze, aber die Witterung wird ja immer jetzt wärmer und wärmer und wärmer. Ja? Und ich habe jetzt wirklich ein paar Jahre schon Melonen angebaut, so kleine Wassermelonen. Mhm. Das klappt super, ja. Ganz toll.
Stark.
Schreibe ich mir mal auf, weil wir sind da noch so ein bisschen weg von. Ist natürlich in Hamburg auch noch ein bisschen kühler.
Ist noch kühler, ja klar.
Aber ich glaube, es gibt mittlerweile tatsächlich auch Sorten, die selbst in Norddeutschland funktionieren dürften. Also
werden wir mal recherchieren.
Werden wir mal reingucken.
Also es gibt eine Sorte, die heißt Sugar Baby.
Sugar Baby,
Sugar Baby, tatsächlich. Und die ist eben ganz klein, eine Wassermelonensorte, die aber so, wie soll ich sagen, Kopf groß, ich weiß nicht, also nicht so ein
so groß. Kinderkopf halt, groß.
Puppenkopf groß.
Kindskopf groß. Ein kleines Kindkopf groß.
Ja, cool.
Ja, also kleiner wie ein Ball.
So. Okay, cool. Das klingt machbar. Und anbaubar, das ist cool.
Anbaubar, ja.
Super. Ja, vielen Dank. Genau, Flori hat noch ein paar mehr Fragen Richtung Gartentipps.
Genau, du hast ja schon einige Tipps mit uns geteilt. Hast du einen ultimativen Gartentipp, den du unbedingt teilen möchtest?
Ah ja, das sind immer so überraschende Fragen bei euch. Aber mir fällt tatsächlich einer ein, weil das ist quasi der Anfänger und auch fortgeschrittenen Fehler Nummer 1, wenn man so will. Das ist der Pflanzabstand. Im Gemüsegarten, man geht ins Geschäft, ne, in die Gärtnerei und da sieht man Pflanzen und hat ein Einkaufswagerl, ein großes, und dann wird reingeladen und ich bin ganz genauso, ja. Und dann kommt man eben nach Hause und das ist vielleicht doch nicht so große Beet und dann wird halt ganz alles eingepflanzt. Ne. Kommt euch das bekannt vor irgendwie?
Minimal.
Also, ja, ich denke immer, bei Zierpflanzen geht es schon, ne, bei Stauden oder so, da nimmt man halt was raus. Aber ein Gemüse, das zu eng steht, das ist dann halt
das ist schwierig nicht. Dann.
Eben. Und dann, also ich mache es ja ganz genauso, ja. Ich bekenne mich da auch gleich schuldig. Und es funktioniert dann nicht. Ja. Also das ist wirklich ein Problem, weil sich die Pflanzen halt gegenseitig Wasser und Luft und Licht und Sonne und alles nehmen die sich weg. Und dann hat man lauter kleine, nicht schöne Gemüsesachen und ist enttäuscht. Also wirklich besser weniger und richtige Abstände einhalten. Sind auch in meinem Buch übrigens alle drinnen,
die Pflanzenabstände. Ja, genau.
Wir werden dann auch nochmal nachgucken.
Ja, bei uns ist immer, also was man so sät, da ziehen wir oft Sachen und mulchen dann damit, ne? Dann kann man ja in der Mitte dann rausziehen.
Oder dünn einfach aus ins Essens.
Dünn aus ins Essens, genau, geht auch. Aber bei den Großen ist natürlich ärgerlich, wenn die zu dicht stehen.
Ja, das stimmt. Unter unseren Hörern sind auch viele Neulinge, die auch immer viele Fragen haben. Kannst du denn denen sagen, welche Nutzpflanzen so die besten sind für Einsteiger?
Also du meintest eben ja schon, Tomaten nicht.
Tomaten nicht. Eben wie gesagt, Salate funktionieren gut, Radieschen funktionieren gut, also mal eher diese kleinen Sachen. Eben Kohlgewächse wäre ich ein bisschen vorsichtig, das ist eher schwierig, aber gut funktionieren auch Paprika, Chili, solche Sachen, Zucchini gehen gut, Gurken auch. Ja. Wenn ein nährstoffreicher Platz ist, auch Kürbis, der wächst mehr oder weniger von alleine. Die Buschbohnen und alles, was eher so blattweise wächst, ja, Spinat, Mangold, Asiagemüse, diese Dinge. Ja. Also eher Blattgemüse vor Köpfen.
Ja. Und warum die Tomaten?
Köpfe sind immer schwierig. Ja.
Warum die Tomaten?
Die Tomaten, die sind halt krankheitsanfällig. Ach, ne? Die Tomaten haben das Problem mit der Kraut- und Braunfäule.
Ja, okay.
Und müssen auch gegeizt und aufgebunden werden. Also ich bin von der Geizfraktion, nicht geizig, sondern Geizer, Ausgeizer.
Mach ich auch.
Ich habe es wirklich mal versucht. Es gibt ja bei uns in Österreich den Herrn Stekovic, ich weiß nicht, ob der bekannt ist.
Nee.
Nein, also ist bei uns sehr bekannt, der nennt sich Paradeiser Kaiser.
Klasse.
Paradeiser Kaiser. Und der Paradeiser ist eben ein Wiener Raum, ein Ausdruck für die Tomate. Und der ist aus dem Burgenland und hat, muss man aber dazu sagen, das Burgenland ist wirklich die trockenste Region in Österreich und sehr sonnenreich und das geht schon so in die pannonische Tiefebene hinein und hat dort Tomatenplantagen. und lasse die Tomaten einfach am Boden wachsen. Ne? Also nicht, da kommt Stroh drunter und wird nicht gegeizt. Und dann meint er, das brauchen wir alles nicht. Ja? Und ich habe das dann mal probiert in meinem eigenen Garten und das, ich bin wirklich kläglich gescheitert. Ja? Also es funktioniert, wo ein bisschen mehr Regen ist, geht es gar nicht mehr.
Ja, verstehe ich.
Eben. So, jetzt waren wir bei der Tomate ein bisschen ausführlicher.
Genau. Ja. Du bist ja, wie schon erwähnt wurde oder wird, die Frau fürs Hochbeet. Warum gärtnerst du so gern im Hochbeet?
Ja, naja, es ist bequem. Natürlich. Ich bin nicht so ganz klein gewachsen. Ich bin 1,76 groß. Mhm, ein bisschen ist die Idee auch über meinen Mann gekommen. Der ist nämlich 2 Meter groß.
Okay. Das
ist dann die Arbeit am Boden ganz schwierig. Mhm. Das war immer so die Ursprungsidee. Und dann, was ich mittlerweile halt ganz toll finde, der eigentliche Zweck, es wächst dort viel, viel besser. Mhm. Also seit dem Hochbeet bekommt man einfach wirklich zweimal so viel Ertrag raus. Mhm. Weil wenn man das richtig befüllt, eben kommt so ein Schichtaufbau rein aus Laub und Gras, Kompost, Zweigen, dann arbeitet es da drinnen. Es ist eigentlich ein Kompost in der Kiste und ist sehr nährstoffreich, dadurch der hohe Ertrag und ist eine tolle Verwertungsmöglichkeit für die Gartenreste.
Auf jeden Fall.
Das auch. Und was ich auch so gern mag am Hochbeet, man kann es überall nehmen, wirklich überall. Mhm. Und es gibt so viele schlechte Böden und veränderte Böden, wie wir ja vorher besprochen haben. Und da klappt es einfach mit dem Hochbeet dann.
Ja, das Thema haben wir ja auch bei uns im Garten. Wir haben ja einen schwer belasteten Boden.
Genau, wir haben Nähe zum Flughafen, da ist halt sehr viel Schwermetall drauf.
Und ja, und auch durch die Halle, die da nach dem Krieg entstanden ist.
Oh gut, okay.
Genau. Und wir gärtnern in 16 Hochbeeten, 18
mittlerweile,
haben wir jetzt.
Mittlerweile.
Ja, Wahnsinn.
Wir haben
gerade
Nummer 2 gebaut und wir sind süchtig.
Ja, wir können ja nicht anders. Wir wollen ja anbauen. Irgendwie muss das ja gehen, wenn man es essen möchte.
Das ist richtig, ja. Cool.
Es gibt ja bei Hochbeeten immer ein Problem. Es sackt ab. Was macht man am besten dagegen?
Ja, stimmt. Ich habe jetzt mittlerweile eine Lösung gefunden für das Problem, die jetzt auch nicht so kostspielig ist. Ich hebe halt immer jedes Jahr Laub auf und Gras auf und fülle das dann quasi nochmal, meistens am Anfang, gerade die ersten 2-3 Jahre, sackt es ja wirklich so fast die Hälfte runter, ne? Und fülle das nochmal so schichtaufbaumäßig hinein.
Das heißt, weil du machst dann
Laub, Gras, wieder Kompost und dann erst zum Schluss wieder eine gute Erde. Und damit heizt man es auch immer wieder an und es geht hurtig weiter.
Spannend. Was ist denn dein Tipp für eine gute Bewässerung? Oder, weil Hochbeete können ja auch gerne mal von oben austrocknen, wenn man sie nicht kümmert.
Okay. Eine Tröpfchenbewässerung. Also wir haben sogar mit der Universität für Bodenkultur eine entwickelt. Ja, da haben wir 2 Jahre getüftelt und wie könnte das funktionieren und haben so alle am Markt gängigen Systeme durchprobiert und sind dann draufgekommen, das funktioniert irgendwie alles nicht, weil die haben, also jetzt weiß ich nicht, das ist schon ein paar Jahre her, aber die sind meistens so dicke Schläuche, diese Tropfschläuche sind halt so dick und dann legt man die ins Hochbeet hinein und dann ist irgendwie schon kein Platz mehr für die Pflanze. Und der Raum ist ja doch begrenzt. Und viele Schläuche haben auch einen sehr großen Abstand der Tropfer. Das ist meistens so bei 30 Zentimeter. Und dann sind die halben Pflanzen stehen eigentlich trotzdem in der Trockenheit. Ne? Und wir haben dann so ein System entwickelt, wo wir einen Zuleitungsschlauch zwar nur haben, der liegt ganz am Rand vom Hochbeet, und von dem gehen dann so ganz dünne Tropfschläuchen weg mit ganz engen Abständen. Also so wirklich nur alle 15 Zentimeter ist ein Tropfer. Ja, und auch so mit der Idee nämlich, dass quasi in Mischkultur angebaut werden kann. Also das sind wirklich viele Schläuche, so um 20 Zentimeter Abstand, weil normale Systeme haben so 30, 40 Zentimeter. Und wenn ich jetzt mehrere Salat rein habe, dann sind ja die anderen ständig in der Trockenheit. So. Ja. Und eben nicht von oben bewässern, das ist immer schlecht für Pilzkrankheiten.
Wo wir gerade beim Thema Trockenheit sind und Wasser. Wie begegnet man den Klimawandel und seinen Folgen fürs Gärtnern am besten?
Ja, eine schwierige Frage. Ja. Also man kann es ja gar nicht so allumfassend sagen, weil wir ja, also der Klimawandel ja viele Facetten hat. Also das ist einerseits eben Hitze und Trockenheit, die gerade jetzt bei uns im Wiener Raum extrem spürbar ist. Also wir haben gar keinen Schnee mehr zum Beispiel, mhm. was ich noch aus der Kindheit kenne, dass mhm. in jedem Winter Schnee war, das gibt es nicht mehr. Ja. Wahnsinn, ja. Und gleichzeitig, ich glaube, gerade in Deutschland ist das wahrscheinlich eher ein Thema, oder diese Überschwemmungen auch.
Also
das
ist Wahnsinn auch, ja. Genau, ja. Eigentlich ist es bei uns bei vielen Gebieten eben so ein Mix daraus. Ne? Man hat, also merken wir in Hamburg auch, bei uns regnet es noch, aber wenn es regnet, dann richtig.
Ja.
Mit, ne, so es schüttet, es bleibt auch gar nicht in der Erde, sondern es spült die Erde weg.
Ja.
Ja.
Und
ja,
dazwischen ist es halt knacke trocken, ne?
Ja.
So
ja.
kann man sagen.
Das ist letztes Jahr haben wir es extrem gemerkt.
Mhm. Ja, 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 also es ist ganz schlimm. Ne? Und womit man vielleicht, also einerseits diesem Starkregen, ja, also ich meine, wenn ein Hochwasser ist, dann hat man, glaube ich, eh andere Sorgen für den Garten.
Ja, absolut.
das ja, aber wenn halt so Starkregen sind, da kann man im eigenen Garten doch begegnen, indem man wenig versiegelt, ja, also so wenig wie möglich irgendwie verbauen, Platten legen, betonieren oder was auch immer, ja, das wird ja doch sehr gerne gemacht. Also immer eher einen Weg als sogenannte wassergebundene Decke anlegen und nicht irgendwie mit Platten zumachen. Und von der Erde her im Garten einerseits mulchen, das ist immer ganz wichtig, ja, weil Mulch bremst eben den starken Regen ab und dann haben wir wieder das Thema mit Humus, Humus, Humus.
Yes.
Je humoser ein Gartenboden ist oder überhaupt ein Boden ist, umso mehr kann er auch aufnehmen an Wasser. Und die ganzen Probleme, die jetzt auch sind mit den Hochwassern, ist schon menschengemacht wieder, jetzt abgesehen vom Klimawandel. Aber früher waren die Böden quasi auch nicht so verdichtet wie jetzt.
Ja.
Und so monoton, und unsere Böden können einfach kein Wasser mehr aufnehmen.
Ja.
Ne? Es gibt wirklich Studien, dass man so quasi konventionell bewirtschaftete landwirtschaftliche Böden gegen biologisch bewirtschaftete nimmt. Und der konventionelle, der steht im Wasser irgendwie, und im biologischen sieht man eigentlich, das ist wieder versickert und gut. Ne?
Ja.
Also das könnte man im Garten. Und die Hitze ist halt ja mulchen, damit der Boden nicht austrocknet, nochmal mulchen. Bewässern, um Wasser zu sparen, eben Tröpfchenbewässerung und nicht irgendwie mit der Brause drüber gießen.
Ja.
Diese Dinge, ja.
Guter Hinweis. Mulchen.
Ja, das sagen wir auch.
Humus. Humus ist natürlich ein Kohlendioxidspeicher
Muss
man auch sagen. Ne?
Ja. Ja. Jetzt haben wir ja ganz viel gelernt. Jetzt drehen wir den Spieß um. Was hast du denn vom Garten gelernt?
Sehr viel. Alles, was ich gerade erzählt habe. sehr vieles natürlich. Ja. Also, was habe ich vom Garten gelernt? Das ist eine gute Frage. Dass manche Dinge, kann man sich noch so bemühen, das gelingt nicht. Und was ich auch gelernt habe, das ist wirklich, ist mir aber noch ein bisschen unerklärlich, aber es gibt einfach Jahre, da gelingt das eine und das andere nicht. Ja? Also es gibt Tomatenjahre, es gibt Bohnenjahre, es gibt Gurkenjahre, warum auch immer. Ja? Also es sind halt wirklich dann so die Umstände aus Witterung und Boden, und ich kann es gar nicht sagen. Ja? Also es ist so, und man darf dann gar nicht enttäuscht sein, wenn halt ein Jahr was nicht funktioniert, das nächste Jahr klappt es dann.
Das ist gut, dass auch du das sagst, so als, ich sag mal, als Fachfrau, weil uns geht es auch so, und wir denken immer, liegt es an uns, aber manchmal scheint ja auch einfach irgendwie an den Umständen zu liegen.
Es sind die Umstände.
Ja, cool. Jetzt möchten wir noch gern mehr so wissen über dich als Gärtnerin, beziehungsweise dich als Gartenexpertin. Und du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Wann ist denn so bei dir die Entscheidung gefallen, dieses Hobby oder diese schöne Tradition mit meiner Mutter im Garten zu sein, das mache ich jetzt zum Beruf, da studiere ich jetzt. Gab es da irgendwie so einen Auslöser, oder was hat dich da hingebracht?
Ja, relativ spät, lustigerweise. Also ich habe eben Matura, Abitur gemacht, ja, und war bis dahin der festen Überzeugung, ich werde Tierärztin.
Oh.
So. Ja, ich werde Tierärztin. Das war ich schon im Kindergarten, ich werde Tierärztin. So. Und dann hatte ich eine Freundin, die wollte auch Tierärztin werden, die ist es auch, ja? Die ist es geworden. Und die hat immer so riesige Hunde gehabt. Und ich bin ja nur die Katzen gewöhnt, also unsere Haustiere waren immer Katzen und kleine niedliche Tierchen. Und die hat so richtig Riesenhunde. Und irgendwie waren mir diese ganzen Hunde nie so geheuer.
Aha.
Und dann bin ich draufgekommen, ob ich das wirklich schaffe, ja, mit so großen Tieren umzugehen und so. Und das ist dann doch eine Herausforderung. Mhm. Und vielleicht noch mit Schweinen und Kühen und ich weiß nicht was. Mhm. Und dann hat eh meine Mutter gemeint, ach, du gehörst auf die Bodenkultur. Ne? Ja. Und so. Und dann habe ich mich mal erkundigt und die Natur war immer meins. Ja? Also das hat mir halt immer gefallen, auch der Biologieunterricht. Es war so das Lieblingsfach. Und dann, ja, dann bin ich da irgendwie eigentlich gar nicht so direkt gelandet, sondern ich habe mir zuerst überlegt, ja, Umweltschutz, ich muss was mit Umweltschutz machen. Und das war jetzt so in den 90er Jahren eher noch so puh. Mhm. Gibt's nichts. Ja. Dann habe ich mir so ein Studium selbst zusammengestoppelt, ja, ein Studium Irregulare aus verschiedenen Fächern. Aha. Und und habe dann irgendwie, ein Teil davon waren eben Fächer der Landwirtschaft. Und dann ist es durch ein Bewilligungsverfahren gegangen, dieses ganze Studium. Und das hat über 2 Jahre gedauert, ja. Also bis das bewilligt wurde. Und dann war ich aber bei der Landwirtschaft quasi und eigentlich hat mir das dann gefallen. Mhm. Und dann bin ich dabei geblieben. So war es dann eigentlich.
Witzig. Ja, okay. Also, so ist das manchmal, ne? Wo es einen so hinträgt.
Ja, so ist das manchmal. Ja, es war ein bisschen hingetragen, aber ich bereue es nicht. Also es hat mir immer Freude gemacht. Mhm. Ja, es ist jetzt.
Und ist natürlich auch eine tolle, ist eine tolle Basis einfach, ne, für Pflanzenanbau, ne? Nicht nur das Gärtnern zu lernen, sondern eben auch so die Wissenschaft dahinter. Und du hast ja viele Jobs in einem, sag ich jetzt mal, in einer Person. Was magst du an deinem Job am liebsten?
Was mag ich am liebsten? Also erstens die Beratung, die Kundenberatung. Gerade wenn es jetzt so geht um Pflanzenkrankheiten oder so, wie kann man da helfen? Und wenn ich dann halt auch biologisch beraten kann und da kann man ganz einfach Nützlinge verwenden zum Beispiel, diese Dinge. Und dann taugt mir schon der Online-Shop sehr und da auch speziell jetzt neue Produkte zu entwickeln. Ne? Mhm. Zu entwickeln, was könnte man brauchen? Ja? Und ich habe da irgendwie mit der Zeit ein ganz gutes Gespür entwickelt, glaube ich, was jetzt so ein Trend werden könnte irgendwie. Und das und dann natürlich das Schreiben ist auch schön.
Also ja.
Es ist alles schön.
Ja, cool. Ach, schön. Und wie sieht denn bei dir so ein Arbeitstag aus?
Wie sieht ein Arbeitstag aus? Naja, aufstehen, Firma fahren, ja, da bin ich so irgendwo zwischen 8 und 9 dort. Ja, und dann schaue ich halt mal so, was steht an, ja, also Kundenanfragen, gibt's Bestellungen und so. Dann habe ich eine Mitarbeiterin, da besprechen wir halt, was ist zum Einpacken oder wie machen wir das und diese Dinge. Dann sind halt meistens, gerade jetzt sind halt natürlich mehr Kundenanfragen und ja, ich weiß gar nicht. Also es teilt sich vielleicht ein bisschen auf. Ne? Es ist eher so, dass ich im Frühling wirklich mehr mit dem Online-Shop beschäftigt bin. Und dann, ja, so Sommer ist eine ruhigere Zeit im Shop und Winter auch. Und das sind dann so die Buchschreibphasen.
Ah ja.
Ja, so. Ja, und im Herbst dann ist wieder mehr der Shop.
Klar.
So teilt sich ein bisschen auf. Und dazwischen halt so nette Interviews.
Ja. Wunderschön. Und wenn du jetzt so einen Tag im Garten verbringen kannst, was ist so dein... Was machst du da am liebsten?
Was mache ich am liebsten? Naja, ernten.
Ja.
Wenn dann was da ist, ernten.
Wenn dann was da ist, ernten.
Wenn dann was da ist, ernten. Mhm. Ja.
Sehr schön. Und du hast ja vorhin schon von deinem Garten ein bisschen gesprochen, dass der manchmal ein bisschen wild ist vielleicht, Frühling und Sommer. Ja. Wenn der eine Pflanze wäre, was wäre das für eine Pflanze, dein Garten?
Wenn der Kraut und Rüben.
Ein Mix aus Kraut und Rüben.
Ehrlich. Ein Kraut und Rüben Garten.
Ja. Und wenn du jetzt gärtnerst, wovon kriegst du nicht genug neben dem Ernten?
Neben dem Ernten. Ja, anbauen ist natürlich sehr, sehr schön. Sehen tue ich sehr gerne. Und was ich wirklich gerne mache, ist jetzt mit dem Handy, mit der Kamera auch so durch den Garten streifen und schauen, was für Tierchen sitzen da auf den Pflanzen.
Ja, richtig cool.
Ja, und dann bin ich auf der Fotojagd nach Marienkäferlarven oder Florfliegen oder Schwebfliegen, was auch immer. Ja. Und das mag ich total gerne. Und dann halt schauen, was könnte das für ein Tierchen sein, wenn ich ein Insekt nicht kenne.
Cool,
das klasse. Finde ich super.
Ja, das ist toll. Ja, das sind ja auch alles Erntehelfer, würde ich mal sagen.
Absolut,
ne?
Absolut.
Ja. Und Schädlingsbekämpfer.
Genau, auch das. Ja, auf jeden Fall. Und was uns noch immer so interessiert ist, woher du so deine Inspiration für deine Bücher, aber auch so fürs Gärtnern allgemein nimmst.
Ja, ich kann es gar nicht sagen, aber es fällt mir einfach immer sehr viel ein. Ne? Es gibt ja diesen schönen Spruch, ne? Es ist, also für einen Gärtner braucht man mehrere Leben.
Ja.
Weil man kann es nicht schaffen in einem Leben. Es ist
das
unmöglich.
Stimmt,
ja, das
es ist,
stimmt.
Ja, es ist wirklich unmöglich. Und ich bin jetzt auf diesen doch sehr engen Bereich des Gemüses spezialisiert. Mhm. Ja? Und selbst da gibt es immer und immer und immer noch was zu lernen. Mhm. Und wenn man jetzt denkt, dann Zierpflanzen, also da kenne ich mich ja nicht aus, ja, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und interessiert mich auch gar nicht so. Das auch. Aber das ist ja nochmal ein weites Feld. Ja. Oder dann die Baumkunde, ja. Leute, die sich wieder
auch
mit
super
Bäumen
spannend,
speziell
ja.
auch super spannend. Ja. Oder eben die ganzen Tiere im Garten und so. Also es ist, und natürlich, ich komme dann schon beim Gärtnern selber drauf, ja. Ah, das, sowas fehlt irgendwie, ja. Jetzt diese ganzen Kohlschädlinge, wie könnte man dem begegnen oder so, ja. Und also es, aus dem Tun heraus ergibt sich dann einfach sehr viel.
Ja, cool. Sehr spannend.
Wir haben jetzt noch eine ganz, 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 ganz schnelle Entweder-Oder-Runde.
Ja, okay.
Und ich starte direkt los mit Frühling oder Herbst?
Herbst.
Vorgezogen oder direkt gesät?
Ja. Beides, je nachdem.
Okay. Neue Sorten oder altbewährtes?
Auch beides. Geht das? Darf ich das?
Du, nein, nein, du also darfst ja alles.
Ich darf ja alles. Doch, ist beides spannend.
Ja.
Eher Obst, Gemüse oder Kräuter?
Gemüse.
Mhm. Eher nützlich oder hübsch anzuschauen?
Nützlich. Eindeutig.
Alles planen oder auch mal Freestyle-Gärtnern?
Ja, wie soll ich sagen? Meinen Kunden empfehle ich die Planung.
Ja. Wie war das noch mit dem Schuster und den löchrigen Schuhen?
Ja. So ist das. Selber eher Freestyle.
Allein Gärtnern oder im Team?
Ja, also theoretisch gerne im Team, meistens alleine.
Okay.
Nein, der Fußball.
Der Fußball, ja.
Verstehe.
Der Fußball.
Fraktion Gartenhandschuh oder Grabschaufeln?
Wie war das bitte? Entschuldigung. Ich habe die Frage nicht verstanden.
Fraktion Gartenhandschuh oder Grabschaufeln?
Also Schmutz unter den
Schmutz
Nägeln.
Unter den Nägeln.
Achso, nein, Handschuhe. Tatsächlich, ja.
Nie wieder Beikraut jäten oder nie wieder gießen müssen?
Na, lieber das Erste, das wäre schöner, ja. Nie wieder jäten.
Okay. Das war jetzt schon ganz viel Tolles und Schönes, was wir gehört haben.
Ja.
Und da bedanken wir uns auch schon für.
Ja,
und
eine letzte Frage
haben wir noch nach dem tollen Gespräch. Welches Buch schreibst du als nächstes?
Ja, es gibt Pläne.
Es gibt
aber
Pläne, sehr
es
gut.
gibt Pläne, aber die darf ich noch nicht verraten.
Ach, cool.
Ah, der Klassiker.
Leider. Es tut mir leid. Ich bin vertraglich.
Wir kennen das, ja.
Aber ich würde es gerne verplaudern natürlich, aber ich darf nicht.
Aber
es wird spannend, und es sind sogar zwei in Planung, so viel darf ich nicht sagen.
Kann man sich doppelt freuen.
Ja,
jetzt darf man sich doppelt freuen. Und eins ist vielleicht noch ein bisschen in die bekanntere Richtung und das andere ist dann was ganz Neues.
Oh, cool. Spannend, ja.
Ja, wir sind gespannt.
Ja, wir freuen uns und wir werden da auf jeden Fall am Ball bleiben.
Ja.
Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja.
Ich danke auch. Es war ganz wunderbar und ganz lustig und spannend.
Oh, toll.
Danke.
Freut uns.
Super.
Dann.
Tschüss.
Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ja, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Liebe Doris, nochmal hier an dieser Stelle. Und ihr findet alle wichtigen Links rund um die tollen Dinge, die uns Doris alle verraten hat und auch den Link zum Buch bei uns natürlich in den Shownotes. Schaut auch gern mal auf der Seite vorbei von Doris unter bio-garten.at. Und
wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns darüber, wenn ihr eine Bewertung für uns dalasst bei iTunes oder bei Spotify. Schreibt uns, wenn ihr Input habt, wenn ihr Fragen habt, auf Instagram @einstückarbeit.de oder über unseren Blog einstückarbeit.de. Und jetzt sagen wir Tschüss und bis bald.
Bis bald. Ciao.